ARD Sounds.
Am Morgen des 11. September 2001 ist die Abflughalle im Newark International Airport prall gefüllt. Tausende Fluggäste kommen entweder gerade hier in New Jersey an oder wollen woanders hin. An Gate 17 in Terminal A steht eine von vielen Maschinen bereit. Es ist United Airlines Flug 93. Das Gepäck wird gerade eingeladen. Auch das Boarding für die 37 Passagiere hat schon begonnen. Es ist 7.45 Uhr. Eigentlich soll die Maschine in einer Viertelstunde abheben. Doch daraus wird nichts werden. Es kommt zu einer Verspätung von knapp 40 Minuten. Eigentlich etwas ganz Reguläres und normalerweise auch völlig bedeutungslos. Doch an diesem Morgen wird diese Verspätung alles verändern. Freundinnen und Freunde des Wissens, erstmal vielen, vielen, vielen Dank. Das muss ich jetzt wirklich als allererstes sagen. Mehr als 2500 Kommentare kamen unter den letzten beiden Folgen und die allermeisten von euch haben geschrieben, dass ihnen der Deep Dive unfassbar gut gefällt. Das freut uns ganz, ganz, ganz doll. Und auch für den Rest an der Stelle, keine Sorge, sobald ihr euch in den Abstimmungen für ein anderes, also ein Nicht-Deep-Dive-Thema entscheidet, kehren wir zurück zu unserem alten Rhythmus. Also jede Woche dann wieder ganz neue, unterschiedliche Optionen. Und damit nichts wie rein in eine sehr intensive, weitere Geschichte des 11. September. Es wird um United Airlines Flug 93 gehen. Das ist das vierte Flugzeug, das an diesem Tag entführt wird. Doch es soll sein Ziel damals nicht erreichen, weil die Passagiere eine unglaublich mutige, aber auch tragische Entscheidung treffen. Das hören wir uns jetzt hier alles genauer an und ihr merkt schon, ja, zu dieser Folge sollte es auch eine Content-Warnung geben, denn in der Geschichte wird es um Gewalt, Entführung, eine Terrortat und leider auch den Tod vieler unschuldiger Menschen gehen. Daher hört sie bitte nur dann, wenn ihr einigermaßen euch auf all das seelisch einstellen könnt. Es ist, wie gesagt, auch nicht schlimm, wenn ihr mal eine Folge von uns auslasst. Und damit nichts wie rein. Ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1. 6 Uhr bis 8 Uhr 42. Ein kurzer Blick auf unser Handgelenk verrät, Punkt 6 Uhr morgens in New Jersey. Es ist noch ziemlich dunkel auf dem Newark International Airport. Auf den Rollfeldern sieht man nur die beleuchteten Start-, Lande- und Rollbahnen sehr gut. Der Flughafen liegt nur etwa 17 Kilometer von New York entfernt. Und obwohl die Sonne draußen jetzt erst so langsam beginnt aufzugehen, herrscht im Flughafen selbst bereits hektisches Treiben. Rund 85.000 Passagiere täglich. 37 davon warten gerade darauf, dass eine Boeing 757 fertig gemacht wird. Das ist, wie ihr euch denken könnt, besagter United Airlines Flug 93. Die Maschine ist so gut wie ready. Flugzeugmechaniker und die Bodencrew überprüfen ein allerletztes Mal, ob alles stimmt. Das Gepäck wird eingeladen. Auch die Flugbegleiterinnen und Piloten sind bereits an Bord. Sie sind insgesamt zu siebt, zwei Piloten, fünf Flugbegleiterinnen. Und sie stellen sich an diesem Morgen auf einen sehr ruhigen ersten Flug ein. Denn die 757 ist alles andere als ein kleines Flugzeug, fast 190 Sitzplätze. Und dennoch werden nur 37 Gäste an Bord erwartet. Das liegt vor allem daran, dass der 11. September 2001 ein Dienstag ist. Einer der schwächsten Tage, wenn es um solche Business-Verbindungen geht, denn die Maschine, die von Newark nach San Francisco fliegt, ist meist ein klassischer Geschäftstrip. Um 7.48 Uhr ist dann das Boarding abgeschlossen. Alle Menschen sind an Bord, auch Kapitän Jason Dahl und sein erster Offizier Leroy Homer sind bereit. Dann geht es los. Das Flugzeug wird vom Gate zurückgeschoben, der sogenannte Pushback. Die Turbinen springen an, treiben das Flugzeug langsam in Richtung Startbahn. Was aber keiner an Bord weiß, unter den 37 Passagieren befinden sich vier Terroristen. Siad Chara ist einer von ihnen. Er ist ausgebildeter Pilot und sitzt direkt in der ersten Reihe hinter dem Cockpit. Seine drei Komplizen befinden sich nur wenige Reihen dahinter. Alles bewusst so gewählt, um innerhalb weniger Sekunden den vorderen Teil der Kabine kontrollieren zu können. Dafür sind sie auch alle mit Messern bewaffnet. Aus heutiger Sicht natürlich unvorstellbar, doch die Sicherheitsvorschriften sehen vor den Ereignissen dieses 11. September 2001 einfach völlig anders aus. Messer mit einer bis zu 10 cm langen Klinge können damals mehr oder weniger ohne Probleme mitgeführt werden. Zwar gibt es aufgrund der zu dieser Zeit schon bereits bekannten Terrorgefahr intensivere Sicherheitskontrollen, es wird aber eben hauptsächlich nach größeren Waffen, vor allem Schusswaffen oder Sprengstoff gesucht. Die vier Terroristen besitzen außerdem amerikanische Ausweisdokumente. Daher halten die Sicherheitsleute sie für gewöhnliche Inlandsreisende. Um 8.01 Uhr ist das Flugzeug dann eigentlich zum Start bereit. Ja, eigentlich. Denn jetzt kommt genau diese eine Sache ins Spiel, die wir schon ganz am Anfang kurz erwähnt haben, die eben alles verändern wird. Denn an diesem 11. September 2001, an diesem Morgen, herrscht besonders dichter Verkehr auf dem Weg zur Startbahn. Eine lange Warteschlange aus Flugzeugen hat sich gebildet. Und so wird der Start von Flug 93 um exakt 42 Minuten verschoben. Und genau durch diese Verspätung werden die Passagiere an Bord an extrem beklemmende Informationen kommen. Kapitel 2. 8.42 Uhr bis 9.28 Uhr. Es ist Punkt 8.42 Uhr, als Flug 93 dann schlussendlich startet. Und wer von euch ein besonders gutes Gedächtnis hat und sich an die letzten beiden Folgen erinnert, der wird merken, nur 4 Minuten, bevor sich in New York alles verändert. Denn um 8.46 Uhr wird der Nordturm des World Trade Centers getroffen. Dieses genaue Timing wird jetzt gleich nochmal sehr wichtig. Für die USA beginnt in diesem Moment nämlich ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn nur 5 Minuten nach diesem Einschlag im Nordturm bemerkt die amerikanische Flugsicherung, dass sich eine zweite Maschine, Flug 175, ebenfalls vom Kurs distanziert hat. Auch per Funk ist das Flugzeug dann nicht mehr zu erreichen. Daher sprinten auf der Otis Air Base, einem Militärstützpunkt in Massachusetts, knapp 300 Kilometer von New York entfernt, 2 F-15-Piloten zu ihren Kampfjets. Sie sollen dieses zweite Flugzeug, Flug 175, finden und notfalls abfangen. Doch daraus wird leider nichts, denn nur ein paar Minuten später, um 9.03 Uhr, schlägt genau diese Maschine mit voller Geschwindigkeit in den zweiten Turm, in den Südturm ein. Und an dieser Stelle gibt es keinen Zweifel mehr. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden an diesem Tag koordiniert von mehreren Punkten aus terroristisch angegriffen. Zu diesem Zeitpunkt wird in unterschiedlichen Flugkontrollzentren vom Krisenmodus in Ausnahmezustand übergegangen. Es gilt so schnell wie möglich herauszufinden, welche Flugzeuge sich noch ungewöhnlich verhalten oder nicht erreichbar sind. Zwischen den einzelnen Leitstellen und Zentren werden fieberhaft Informationen ausgetauscht. Niemand hat das vollständige Bild, doch einen Gedanken haben sofort alle, denn neben New York befürchten sie, dass auch Washington ein mögliches Angriffsziel sein könnte, denn dort befinden sich das Weiße Haus, das Kapitol und auch das Pentagon. Das sind so ziemlich die wichtigsten politischen und militärischen Zentren der Vereinigten Staaten. Daher kontaktiert die zivile Luftfahrtbehörde umgehend das Militär. Und von da aus geht die ganze Meldung weiter an 2 verschiedene Bases in Virginia, die ein bisschen näher an der Hauptstadt sind, dass weitere Kampfjets in die Luft beordert werden sollen. Flug 93, also das verspätete Flugzeug, um das sich diese Folge hier dreht, ist zu diesem Zeitpunkt noch auf der geplanten Route in Richtung San Francisco unterwegs. Hier wirkt also an Bord alles noch normal. Die Piloten bekommen sogar eine Textnachricht von der United Airlines Einsatzzentrale. Denn dort wurde gerade beschlossen, dass man alle aktiven, sich in der Luft befindenden Flüge warnen möchte. Zwischen den beiden Piloten auf einem kleinen Bildschirm in der Mittelkonsole blinkt die Anzeige auf. Es ist ein Text zu lesen. Ich zitiere: Beware any cockpit intrusion. 2 aircraft in New York hit Trade Center. Heißt also zu Deutsch: Vorsicht vor jeglichem Eindringen ins Cockpit. 2 Flugzeuge in New York haben das Trade Center getroffen. Die Piloten von Flug 93 sind zunächst total verwirrt. Kapitän Jason Dahl antwortet: Confirm latest message, please. Also er bittet darum, dass die letzte Nachricht nochmal bestätigt wird, also dass wirklich stimmt, was sie da lesen. Doch für diese Bestätigung bleibt keine Zeit. Denn nur wenige Augenblicke später passiert es. Die Entführer springen von ihren Sitzen auf, zücken ihre Messer, stürmen nach vorne, reißen die damals häufig nicht abgeschlossene Cockpit-Tür auf. Dann hört man von innen nur noch Kampfgeräusche. Auch über Funk sind genau diese Aufnahmen zu hören. Einer der Piloten ruft noch zweimal verzweifelt Mayday und Get out of here, get out of here, also raus hier, raus hier. Das Kontrollzentrum in Cleveland empfängt das alles. Sofort geht die Meldung von einer weiteren Entführung durch alle Leitstellen. Um 9.26 Uhr verhängt die Flugsicherung daher einen landesweiten Groundstop. Das bedeutet, kein einziges ziviles Flugzeug darf jetzt noch in den USA abheben. Auf Flug 93 spitzt sich währenddessen die Lage extrem zu. Die Boeing sackt abrupt fast 200 Meter in die Tiefe. Die Passagiere sind zum Glück angeschnallt, sonst wären sie an die Decke geflogen. Gepäckstücke fallen aus den Ablagen. In diesem Moment ist klar, die Entführer haben die Kontrolle über Flug 93 übernommen. Kapitel 3, 9.29 Uhr bis 9.56 Uhr. Während Terrorist Ziad Charadi Boeing übernimmt, bleiben die drei anderen Entführer vor dem Cockpit zurück. Sie bewachen die Kabine, behalten die Passagiere im Auge. Ab und zu geht einer von ihnen zurück zu Pilot Jarrah. Was dort im Cockpit zuvor genau geschehen ist, lässt sich heute nicht zu 100% sicher sagen. Fest steht aber, dass Kapitän Jason Dahl und sein Offizier Leroy Homer kampfunfähig gemacht wurden. Ob sie zu diesem Zeitpunkt noch leben oder nicht, weiß man nicht. Um die Fluggäste in der Kabine ruhig zu halten, macht Jarrah eine Durchsage. Er sagt, dass sie eine Bombe an Bord hätten. Niemand solle sich bewegen, dann wird nichts passieren. Das Flugzeug werde zu einem anderen Flughafen umgeleitet und es käme dann zu Verhandlungen. Doch genau hierbei unterläuft Jarrah ein folgenschwerer Fehler. Statt die Ansage nur in die Kabine zu senden, wählt er versehentlich auch den Funkkanal der Flugsicherung aus. Die Fluglotsen können so jedes Wort mithören und spätestens jetzt gibt es also keinen Zweifel mehr, auch Flug 93 ist ganz sicher entführt worden. Währenddessen treiben die anderen Terroristen die Passagiere und die Flugbegleiterinnen in den hinteren Teil der Maschine. Dann wird ein Vorhang dazwischen geschlossen. Und wie schon einmal in diesem Podcast erklärt, gibt es in den Jahrzehnten ab den 60er Jahren extrem viele Flugzeugentführungen, teils über 300 Stück in 5 Jahren. Das Schema ist dabei meist gleich. Die Entführer zwingen die Piloten, einen anderen Flughafen anzufliegen, stellen dann politische oder auch manchmal monetäre Forderungen, also Lösegeld. Und die Passagiere, die werden zwar als Geiseln festgehalten, kommen aber in den allermeisten Fällen lebend wieder frei. Genau dieses Vorhaben wollen die Terroristen auch bei Flug 93 vortäuschen, damit die Passagiere eben ruhig bleiben. Doch genau jetzt kommt dieses Thema ins Spiel, was wir hier jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen haben. Und zwar diese 42 Minuten Startverspätung. Denn wenn das Flugzeug pünktlich, also um 8 Uhr gestartet wäre, dann hätte es zu diesem Zeitpunkt, wo die Terroristen das Ruder übernehmen, noch keine Informationen über andere Angriffe, also vor allem die beiden Einschläge in die Zwillingstürme, gegeben. Jetzt sind allerdings die Nachrichten voll damit. Jetzt könnte man sich aber fragen, wie kommen denn die Passagiere im Flugzeug, also da am Himmel, an diese Informationen? Weil das muss ja die Konsequenz sein. Und ja, genau das passiert, aber nicht so, wie man denkt. Normalerweise hat man ja auf der üblichen Reiseflughöhe von so ungefähr 10 Kilometern kein Handynetz. Schon gar nicht 2001, wo das noch viel, viel schlechter ausgebaut ist als heute. Doch Jarrah ist kein sicherer Pilot. Er weiß zwar, wie man ein Flugzeug fliegt, aber er kennt sich nicht mit allen Instrumenten und Kompassen aus, die er da so sieht. Deswegen muss er immer wieder die Reisehöhe teils ziemlich drastisch korrigieren. Er fliegt generell viel zu niedrig. Statt der gewohnten 10 Kilometer ist er teils nur 1500 Meter über dem Grund unterwegs. So gelingt es vereinzelten Passagieren plötzlich, sich in das Handynetz einzuwählen, also Angehörige anzurufen. Auch andere nutzen damals die Telefone, die in den Armlehnen verbaut sind. Auch etwas, was in den 80ern, 90ern und auch noch teils den 2000ern völlig normal ist, weil die Fluggesellschaften bieten quasi diese Telefone als Premium-Dienstleistung an, besonders eben für Geschäftsreisende. So werden also in der Luft in diesem Moment einige Gespräche geführt. Fluggast Thomas Burnett zum Beispiel ruft seine Frau an, Jeremy Glick ebenfalls, Mark Bingham und auch Todd Beamer. Ein sehr wichtiger Name für diese Folge, erreichen noch eine weitere Verbindung nach draußen, denn über die Telefone in den Armlehnen erreichen sie einen besonderen Service, dazu gleich mehr. Und was sie in diesen Telefonaten erfahren, verändert jetzt alles. Zwei Passagierflugzeuge sind in die Türme des World Trade Centers geflogen, dazu gerade vor ein paar Minuten ein weiteres ins Pentagon. Angehörige berichten davon, dass man jetzt im Fernsehen überall die Meldung liest, dass die USA den gesamten Luftraum abgeriegelt haben. Das ist das erste Mal, dass das ungeplant in der Geschichte der Luftfahrt passiert. Jedes Flugzeug, das aktuell in der Luft ist, hat sofortigen Befehl, den nächstgelegenen Flughafen anzusteuern. Diese ganzen Informationen verbreiten sich durch die Anrufe leise, Reihe für Reihe, durch den kompletten hinteren Teil der Flugzeugkabine von Flug 93. Und die Passagiere realisieren in diesem Moment, wir sind mit Selbstmordattentätern an Bord. Plötzlich hört man in der hintersten Bordküche einen Wasserkocher. Vor diesem steht Flugbegleiterin Sandy Bradshaw. Doch sie will damit keinen Tee machen. Sie und die anderen Passagiere wissen einfach, jetzt muss gehandelt werden. Kapitel 4. 9.56 Uhr bis Punkt 10 Uhr. Pilot Siad Charah und die anderen drei Terroristen haben das Flugzeug mittlerweile gedreht. Statt weiter in Richtung San Francisco zu fliegen, sind sie mittlerweile auf Kurs Washington. Das fällt natürlich auch der Flugsicherung sofort auf. Doch sie sind sich unsicher, welches Gebäude genau das Ziel der Terroristen ist. Am wahrscheinlichsten gelten das Weiße Haus oder das Kapitol. Sofort werden erneut die Kampfjets informiert. Sie sollen sich auf den Weg nach Washington machen. Das sind noch über 100 Kilometer von ihrem jetzigen Standpunkt entfernt. Sie müssen sich beeilen. Und währenddessen ist Fluggast Todd Beamer, den ich eben schon angesprochen habe, noch immer am Telefon. Den speziellen Service, den er erreicht hat, ist der Airphone-Dienst. Also quasi das Unternehmen, das diese Telefone in den Armlehnen steuert und betreut, hat so ein paar Mitarbeitende, die sich darum kümmern, Kundenanfragen und vor allem technische Probleme zu lösen. Eine dieser Mitarbeiterinnen ist Lisa Jefferson. Sie übernimmt das Gespräch mit Todd Beamer und das, was er ihr dann erzählt, stellt sie vor eine viel, viel heiklere Aufgabe, als sie jemals an einem Arbeitstag vor sich hatte. In einem Interview zwei Wochen nach dem 11. September erinnert sie sich an das Telefonat und vor allem auch an Todd Beamers Worte.
And then he said, Lisa, would you recite the Lord's Prayer with me? And I knew that he knew at that time that it wasn't much left for him to do.
Todd bittet sie, mit ihm gemeinsam zu beten. Und sie sagt, dass Todd zu diesem Zeitpunkt schon wusste, dass sie als Passagiere nur eine Option haben. Sie wissen, dass ihr Flugzeug eine weitere Waffe werden und in ein wichtiges Gebäude stürzen soll. Lisa fragt ihn, was Todd und die anderen Passagiere vorhaben. Auch das FBI hört an dieser Stelle in dem Telefonat mit. Dann kann man vernehmen, wie Todd etwas den restlichen Fluggästen zuruft.
Because when he told the guys, are you ready? I assumed that they were waiting on his cue. Then they responded to him and he said, okay, let's roll.
Lisa sagt, sie versteht in diesem Moment, dass alle nur auf Todds Kommando warten. Dann sagt er am Ende des Gesprächs die letzten Worte, okay, let's roll, was so viel bedeutet wie, los geht's. Dann passiert es. Fast gleichzeitig stehen mehrere Passagiere und Mitglieder der Kabinenbesatzung auf, rennen gemeinsam nach vorne. Vor der Cockpit-Tür sind mittlerweile nur noch zwei Entführer. Der dritte ist bei Pilot Jarrah im Cockpit. Es kommt zu einem heftigen Gerangel vor der Tür. Auch das heiße Wasser wird jetzt als Waffe eingesetzt. Mehrfach sind Schmerzensschreie der Entführer zu hören. Sie rufen durcheinander auf Arabisch. Dann scheinen die beiden Terroristen vor der Tür überwältigt worden zu sein. Pilot Jarrah schreit aus dem Cockpit, dass der letzte verbliebene Komplize die Tür von innen blockieren soll. Dazu setzt er jetzt zu extrem gefährlichen, abrupten Flugmanövern an, steuert die Maschine steil nach unten, dann wieder steil nach oben, kippt zu den Seiten. Die Passagiere können sich teils gerade so halten, andere werden durch das gesamte Flugzeug geschleudert. Und dennoch schafft es eine Gruppe weiter auf die Cockpit-Tür einzuschlagen. Sie benutzen alles, was sie finden können. Geschirr, einen Servierwagen, Stimmen schreien durcheinander. Das Flugzeug neigt sich immer wieder, kippt in alle Richtungen und das alles schon gefährlich nah über dem Boden. Kapitel 5. 10 Uhr bis 10.06 Uhr. Bereits seit bekannt ist, dass Flug 93 Kurs auf Washington genommen hat, werden das Weiße Haus und das Kapitol geräumt. Polizisten und Sicherheitskräfte drängen Mitarbeitende aus den Gebäuden. Straßen werden abgesperrt. Dazu kreisen die beiden Kampfjets mittlerweile über Washington. Doch die Informationslage ist weiterhin extrem unklar. Zum einen, in welche Richtung genau Flug 93 unterwegs ist. Dazu weiß man immer noch nicht ganz sicher, ob es das einzige noch entführte Flugzeug am Himmel ist. Das Chaos in New York, der Einschlag in das Pentagon, dazu gehen auch noch minütlich neue Hinweise per Telefon, Mail und Ersthelfenden ein. Es ist einfach ein gewaltiges Chaos. Und inmitten davon entsteht eine Diskussion, die bis dahin in den USA undenkbar gewesen wäre. Flug 93 nähert sich Washington immer schneller. So viel ist sicher. Und so lautet die vorher nie gestellte Frage: Sollen die Kampfjets die Maschine abschießen? Es wird schnell ein sehr, sehr großes moralisches Dilemma. Politiker, hochrangige Mitglieder des Militärs und Sicherheitsbehörden diskutieren intensiv. Und währenddessen bereiten sich die Piloten in den Kampfjets schon auf das Schlimmste vor. Denn sie wissen, sie haben gar keine scharfe Bewaffnung an Bord. Sie sind unbewaffnet gestartet. Dafür gab es keine Zeit. Sie können also keine Raketen abfeuern. Daher entscheiden beide Piloten, Heather Penny und Mark Saswell, beide entscheiden, dass sie im Ernstfall bereit wären, ihre Jets in das entführte Flugzeug zu lenken. Selbst wenn das ihren Tod bedeutet. Doch für diesen Eingriff fehlt noch immer die letzte Freigabe. Und die kann nur der damalige Präsident George Bush geben. Der befindet sich an dem Morgen des 11. September gerade bei einem Besuch einer Grundschule in Florida. Als dann das World Trade Center, also die beiden Zwillingstürme, getroffen werden, wird er aus Sicherheitsgründen sofort an Bord der Air Force One gebracht. Also das ist ja dieses unglaublich große Flugzeug, das alle möglichen Sicherheitsmerkmale hat, dass dem Präsidenten nichts passieren kann. Und aus der Air Force One heraus gibt George Bush dann die Freigabe. Flug 93 soll abgeschossen werden. Was er an dieser Stelle aber nicht weiß, dazu wird es nie kommen. Denn Flug 93 ist nicht mehr in der Luft. Das sehen jetzt auch die Fluglotsen. Von allen herkömmlichen und militärischen Radaren ist die Maschine verschwunden. Die letzte Spur führt auf ein großes, unbewohntes Feld bei Shanksville im Bundesstaat Pennsylvania. Das ist knapp 200 Kilometer von Washington entfernt. Auch gingen von der dortigen Feuerwehr Anrufe ein, dass es eine gewaltige Explosion gegeben haben soll. Als die Helferinnen und Helfer dort um 10.06 Uhr eintreffen, sehen sie ein gewaltiges Feuer. Die Maschine ist vollkommen zerschellt. Als man den Flugdatenschreiber, also die Blackbox, findet, wird klar, was passiert ist. Die Passagiere waren ganz kurz davor, die Cockpit-Tür aufzubrechen. Und an diesem Zeitpunkt, knapp 12 Flugminuten von Washington entfernt, steuert Siachara das Flugzeug ganz bewusst steil nach unten in den Boden. Die Menschen an Bord haben keine Chance. Keiner überlebt. Doch die Passagiere und die Besatzung gehen als Helden in die Geschichte der Menschheit ein. Ihr Mut konnte sie zwar leider nicht selbst retten, dafür aber die Leben unzähliger anderer Unschuldiger. Zusammenfassung. Als United Airlines Flug 93 am 11. September 2001 wegen dichten Verkehrs fast 42 Minuten Verspätung hat, ahnt noch niemand, wie entscheidend diese für die darauffolgenden Ereignisse sein wird. Denn kurz nach Start übernehmen 4 Attentäter der Terrororganisation Al-Qaida die Maschine. Durch die Verzögerung können einige Passagiere nach der Geiselnahme an Bord über Mobil- und Bordtelefone erfahren, dass bereits weitere Flugzeuge entführt und als Waffen gegen Gebäude und Personen eingesetzt wurden. Den Fluggästen wird so klar, dass sie Teil von diesen schrecklichen Ereignissen sind und dass die Attentäter nicht die Absicht haben, sie überleben zu lassen. Also schließen sie sich zusammen mit einem sehr selbstlosen und mutigen Plan. Sie beginnen, das Cockpit zu stürmen. Es kommt zu einem Kampf und als bereits 2 Entführer überwältigt wurden, merken die anderen beiden, darunter auch Pilot Siachara, dass sie gerade die Kontrolle verlieren. Er entscheidet sich daher, das Flugzeug auf einem offenen Feld bei Shanksville, Pennsylvania, zum Absturz zu bringen. Alle 44 Menschen an Bord sterben, darunter die 40 heldenhaft agierenden Fluggäste sowie Besatzungsmitglieder. Auf diese Art und Weise verhindern sie einen weiteren schweren Anschlag in Washington. Was genau das Ziel gewesen und wie viele Menschen so in Gefahr gebracht worden wären, ist unklar. Was allerdings nach dem 11. September auf der Hand liegt, sind die drastisch schlechten Sicherheitsmaßnahmen an vielen, vielen Flughäfen. Und so kommt es zu einer gewaltigen Reform. Neue, viel strengere Kontrollen, Sprengstoffspürhunde, viel mehr verbotene Gegenstände, kaum Flüssigkeiten erlaubt, dazu sehr viel strengere Überwachung der Kabine, stabilere Cockpit-Türen und darunter auch die Pflicht, dass genau eben diese letzte Möglichkeit, nach vorne an die Bedienelemente ins Cockpit zu gelangen, immer auf einem Flug verriegelt werden muss. Und damit verändert sich die Sicherheit über den Wolken enorm. In den letzten 20 Jahren ging die Zahl von Flugzeugentführungen drastisch zurück und so gut wie alle enden immer ohne Todesopfer. Ha, Wissensfreunde, das war eine wirklich sehr, sehr intensive Folge. Was ein unglaublicher Mut, den die Passagiere da an den Tag gelegt haben. Und wenn ihr irgendwann mal in Pennsylvania sein solltet, dann könntet ihr euch überlegen, die Gedenkstätte von Flug 93 zu besuchen. Sie ist fast exakt am Absturzort entstanden und ehrt die Heldinnen sowie Helden, erzählt ihre Geschichten, teils auch ganz extrem intensive Einblicke in die echten Anrufe an Bord. Also man kann dort die Aufnahmen hören. Das ist krass, sehr, sehr krass, aber auch wirklich nochmal vor Augen führend, was dort geleistet wurde. Solltet ihr noch weitere Fragen zu Flug 93 haben, dann schreibt sie uns sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wie gesagt, wir lesen alles, was ihr uns schreibt und bauen das dann auch sehr, sehr gerne wieder alles ein in die Folge nächste Woche. So wie wir jetzt nochmal zu den Verschwörungstheorien von 9/11 kommen. Frage 1 dazu kam von Mika. Hi Johnny und auch hi an das ganze Team, wieder eine sehr interessante Folge, vielen Dank. Ich habe eine Frage, nämlich habe ich mal gehört, dass ein berühmter Schauspieler an diesem Tag einen Flug hatte, der in einen der Türme geflogen ist. Er hat ihn aber verpasst. Stimmt das oder ist das auch eine Verschwörungstheorie? Und an der Stelle, auch ziemlich unglaubliche Geschichte tatsächlich, ja, nämlich es stimmt, doppelt sogar. Denn gleich zwei sehr bekannte Persönlichkeiten aus den USA wären fast auf Flug 11 gewesen, der erste Flug, der in den Nordturm gerast ist. Einmal Seth MacFarlane, das ist der Erfinder von Family Guy. Er soll den Flug um nur 10 Minuten verpasst haben. Und dann auch noch der Schauspieler Mark Wahlberg, der ist bekannt aus Filmen wie Ted oder Transformers. Er entscheidet sich damals in letzter Sekunde, nicht auf den Flug zu gehen und stattdessen auf ein Filmfestival in Toronto zu fliegen. Auch Michael Jackson soll übrigens am Morgen des 11. September ein Treffen im World Trade Center, also in einem der beiden Zwillingstürme, gehabt haben. Er soll es dann aber kurzfristig verschoben haben. Gesichert ist diese ganze Information darüber, über Michael Jackson, aber nicht. Aber Seth MacFarlane und Mark Wahlberg waren wirklich auf der Flugliste. Frage Nummer 2 kam von Mozzi TV. Gibt es eigentlich eine Geschwindigkeit, mit der die Flugzeuge in einen der Türme hätten fliegen müssen, damit dieser umkippt? Oder ist das aus statischen und physikalischen Voraussetzungen her unmöglich? Und das ist erstmal eine extrem spannende Frage aus vor allem physikalischer Sicht. Und man muss wirklich sagen, nein, das ist also nicht möglich mit den Dingen, die wir Menschen so erfunden haben. Also mit diesen Maximalgeschwindigkeiten, mit denen wir umgehen, wäre es aus physikalischer und auch statischer Sicht unmöglich, dass man quasi in einen der Zwillingstürme reinfliegt und dieser dann wie ein gefällter Baum seitlich umkippt. Die Wolkenkratzer wurden ja wie beschrieben von einem extrem stabilen Netz aus inneren und äußeren Stahlstützen getragen. Das heißt, es kam durch diesen Einschlag wirklich nur zu einer ganz, ganz leichten Neigung. Wir erinnern uns ja noch vielleicht an Folge 91. Brian Clark dachte ja, der Turm könnte kippen in den Hudson River, aber es waren an der Spitze gemessen nur gerade mal 70 Zentimeter, die sich der Turm bewegt hat. Frage Nummer 3 kommt von Ninja. Was ist der Unterschied zwischen CIA und FBI? Und ich weiß, dass sich das immer noch einige von euch fragen. Ist relativ leicht erklärt. Das FBI, das Federal Bureau of Investigation, also quasi die Bundespolizei der USA, ist sowas wie der Inlandsgeheimdienst. Also die kümmern sich um alles, was in den Vereinigten Staaten von Amerika so anfällt, wen man beschatten möchte, welche Projekte man verfolgt und so weiter. Also alles innerhalb des Landes und wie ihr schon merkt, die CIA, die Central Intelligence Agency, die ist genau für das Gegenteil zuständig. Also ist ein reiner Auslandsgeheimdienst, alles was außerhalb der USA passiert. Und genau das ist dann ja auch so ein bisschen zum Problem geworden, weil die sich eben um unterschiedliche Sachen gekümmert und teilweise nicht wirklich gut miteinander ausgetauscht haben. Die vorletzte Frage ist von Hannes. Hi Johnny, warum sagt man eigentlich 9-11 und nicht 11-9? Es war ja der 11.9. Und ja, für uns ja, aber für die Amerikaner war es eben der 9.11., weil deren Datumsformat getauscht ist. Bei denen steht der Monat immer ganz vorne und dann kommt erst der Tag und ganz hinten dann das Jahr. Also Monat und Tag im Vergleich zu uns getauscht. Warum? Ja Leute, keine Ahnung. Das wissen tatsächlich nicht mal Historikerinnen und Historiker so genau. Und die letzte Frage hat nichts mit dem Thema zu tun, kam aber unfassbar oft, weil wir bewegen uns ja gerade mit großen Schritten auf Folge 100 zu. Und da hat uns Karim unter anderem die Frage gestellt, wird Folge 100 denn dann eigentlich ein riesiges Special, weil 100 Folgen? Und ich kann euch schon sagen, yes, absolut. Was wir da genau machen, dürft ihr entscheiden, und zwar nach Folge 99. Zwei Optionen werden wir euch da geben. Ich persönlich fände beide ziemlich cool und bin sehr, sehr, sehr gespannt, für was ihr euch entscheidet. Und apropos entscheiden, wir haben natürlich wieder eine Umfrage für euch. Noch ein letztes Mal hier zur Erklärung. Ihr wählt aus, wie lange es mit diesem 9-11 Deep Dive weitergeht. Also die ersten drei Themen sind also wieder zum 11. September. Wenn ihr eins davon wählt, geht es mit dem Deep Dive weiter. Und solltet ihr eins der anderen drei wählen, kommen wir wieder zurück zu unserem gewohnten Rhythmus, bis es dann den nächsten Deep Dive erst wieder nach der nächsten Pause, also nächstes Jahr, gibt. Folgende sechs Optionen haben wir für euch heute am Start. Als erstes 9-11 Deep Dive, die Suche nach Osama bin Laden. Brauche ich, glaube ich, nicht weiter erklären, wie man ihn gefunden hat und was da alles noch so mit dran hing, das könnte man in der Folge besprechen. Als zweites haben wir dann zu 9-11, wie sich die Flugsicherheit verändert hat. Also ich habe es ja eben schon mal ganz kurz angedeutet, aber was genau, wie schnell funktioniert und wie schnell sich dadurch verschiedene Statistiken verbessert haben, könnten wir in der Folge klären. Dann als drittes Ground Zero, das dritte Deep Dive-Thema. Wie ist das alles eigentlich passiert, dass dann aus dem Ort der Zerstörung ein Symbol der Erinnerung und Hoffnung geworden ist und mittlerweile dann dort ja auch das One World Trade Center steht. So, und die drei neutralen Themen, die uns aus dem Deep Dive rausholen würden, wären zum einen die industrielle Revolution. Also haben wir ja auch schon mal so ein paar Mal hier mit drin gehabt in der Abstimmung. Erfindung der Eisenbahn ist da so ein Thema und wie sich dann die Menschheit extrem schnell weiterentwickelt hat. Dann muss ich an der Stelle so biased, also so, wie sagt man das auf Deutsch, so voreingenommen wäre das richtige Wort, muss ich euch sagen, das wäre, glaube ich, mein Favorit, und zwar die Toba-Katastrophentheorie. Da geht es um eine extrem spannende Theorie, dass es mal einen gigantischen Vulkanausbruch gegeben hat, der die Menschheit beinahe ausgelöscht hätte. Also es haben nur ein paar wenige überlebt und quasi sind wir alle Nachfahren von diesen paar Menschen. Ob das wirklich genauso passiert ist, könnten wir in der Folge einmal genauer klären. Und dann als letztes noch das Land Indien. Also was eine Entwicklung hat dieses wirklich sehr, sehr große Land in den letzten Jahren hingenommen. Das ist wirklich extrem. Also wer es noch nicht weiß, Indien hat ja China überholt, was Einwohnerzahlen angeht. Also mittlerweile ist es das größte Land der Welt. Wie es dazu kam und welche Herausforderungen es vor Ort gibt, könnten wir uns da angucken. Und damit sind wir am Ende dieser Folge jetzt aber wirklich angekommen. Danke, dass wir das alles hier gemeinsam machen. Wir sind unfassbar gespannt, ob ihr uns auf den nächsten Deep Dive oder in eine ganz andere Welt nächste Woche eintauchen lasst. Wir freuen uns ganz, ganz dolle, verbleiben mit ganz viel Liebe an euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.